Ich denke, so generell finden wir das schon schön, wenn uns gedient wird. Zu Ihren Diensten würde vielleicht ein Chauffeur sagen, der einen Menschen, der etwas höher steht im Rang, von A nach B fährt, ihm die Tür aufhält, wenn er aussteigt und einsteigt. Wir kennen das auch aus dem Urlaub, wenn man am Buffet sich bedient und nicht selber kochen muss, wenn das Zimmer sauber gemacht wird von einer Putzfrau. Das ist schon schön, sich bedienen zu lassen und hofieren zu lassen. Aber es gibt andere Dienste, da rümpfen wir eher die Nase. Die Putzfrau auf dem öffentlichen WC, die dient ja auch ihren Mitmenschen. So im Durchschnitt zahlen wir vielleicht 50 Cent dafür. Aber ich glaube nicht, dass diese Frau sehr oft ein Dankeschön, geschweige denn ein freundliches Lächeln, für ihren Dienst erntet. In meiner Vorbereitung auf diese Predigt musste ich auch an meinen isländischen Kirchengeschichtsprofessor Hjalti Hugason, von hier aus möchte ich ihn grüßen, denken, der nämlich bei einer Feier mit Studenten und auch anderen Lehrern und Dozenten aus unserem Fachbereich hinterher sich ans Waschbecken stellte und den Abwasch erledigte. Das fand ich sehr beachtlich. Petrus schreibt in einem seiner Briefe, im ersten Brief, im vierten Kapitel, dass Dienen eine Gabe des Heiligen Geistes ist. Und ich möchte Sie und euch heute, vielleicht so provokant fragen, hast du diese Gabe? Dienst du gerne? Dienst du lieber, als dass du dich bedienen lässt? Wenn wir ehrlich sind, dann verbinden wir mit dem Wort Dienen nicht unbedingt etwas Erstrebenswertes oder Schönes. Und wer von den Älteren unter uns im Krieg gedient hat, auch da verwenden wir ja dieses Wort, der wird daran sicherlich eher ungute Erinnerungen haben. Und vielleicht auch ein paar Frauen hier unter uns, die schon älter sind, die als Hausfrau und Mutter jahrelang letzten Endes der Gesellschaft gedient haben, wurden dafür auch nicht belohnt, geschweige denn wurde ihr Dienst an der Gesellschaft als solcher wahrgenommen. Der Wochenspruch für die kommende Woche, wir haben ihn vorhin gehört, es ist übrigens auch der letzte Vers des Predigttextes, der passt hinein in die Passionszeit. Denn in der Passionszeit lernen wir Jesus kennen, dass er eigentlich unsere ganzen Vorstellungen vom Dienen und Herrschen auf den Kopf stellt. Und heute werden wir ihn auch erleben, wie er uns überrascht mit seiner Antwort, wie er das Streben der Menschen nach Ansehen entlarvt und auf den Kopf stellt. Wir hören den Predigttext aus dem Markus-Evangelium, Kapitel 10, die Verse 35 bis 45, und ich habe heute die Übersetzung Hoffnung für alle gewählt. Jakobus und Johannes, die Söhne des Zebedäus, gingen zu Jesus und sagten: Lehrer, wirst du uns eine Bitte erfüllen? Was wollt ihr? Fragte Jesus. Wenn deine Herrschaft begonnen hat, möchten wir gern die Ehrenplätze rechts und links neben dir einnehmen. Jesus entgegnete: Ihr wisst ja gar nicht, was ihr da verlangt. Könnt ihr denn auch das schwere Leiden tragen, das auf mich wartet? Könnt ihr euer Leben hingeben, so wie ich es hingeben muss? Ja, das können wir, antworteten sie. Darauf erwiderte ihnen Jesus: Ihr werdet tatsächlich leiden und euer Leben hingeben müssen. Aber trotzdem kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird. Das hat bereits Gott entschieden. Als die anderen 10 Jünger von dem Wunsch des Johannes und Jakobus hörten, waren sie empört. Da rief Jesus alle zusammen und sagte: Ihr wisst, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Wer die Macht hat, der nutzt sie rücksichtslos aus. Aber so darf es bei euch nicht sein. Wer groß sein will, der soll den anderen dienen. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Auch der Menschensohn ist nicht gekommen, um sich bedienen zu lassen. Er kam, um zu dienen und sein Leben hinzugeben, damit viele Menschen aus der Gewalt des Bösen befreit werden. Gott segne sein Wort an uns allen. Wenn Sie in der Jüngerschar gewesen wären, bei welchem der Jünger hätten Sie sich wiedergefunden? Bei den 2 Brüdern, die gerne rechts und links neben Jesus sitzen wollen oder bei den anderen, die diesen Wunsch unerhört und arrogant finden. Ich möchte die beiden Jünger nicht verurteilen. Sie sind Brüder, sie wollen gleich behandelt werden, das erlebe ich bei meinen Kindern immer. Vielleicht lieben sie auch Jesus und wollen aus diesem Grund ganz nah bei ihm sein, wollen sich einfach den besten Platz sichern. Wer von uns will das nicht? Im Matthäusevangelium Kapitel 20 wird dieselbe Geschichte erzählt, allerdings wird dort der Mutter von den beiden Brüdern der Wunsch in den Mund gelegt und ich finde, auch das wäre nachvollziehbar. Da denke ich natürlich an mich selbst. Sind wir Eltern nicht sehr oft darauf bedacht, unsere Kinder gleich zu behandeln, niemanden zu bevorzugen, niemand zu benachteiligen? Sie will die gleichen Anteile, dasselbe Erbe für ihre beiden Jungs. Wer würde ihr oder den beiden Brüdern das streitig machen wollen? Jesus jedenfalls nicht. Er akzeptiert ihren Wunsch. Er rügt sie nicht dafür. Er sagt nicht, was fällt euch denn ein, ihr seid aber arrogant. Nein, Jesus akzeptiert diesen Wunsch, dass diese beiden jemand sein wollen. Aber er vergewissert sich auch, ob die beiden denn wissen, was mit diesen speziellen Plätzen an Bedingungen einhergeht. Er fragt, könnt ihr denn auch das schwere Leiden tragen, das auf mich wartet? Könnt ihr euer Leben hingeben, so wie ich meins hergeben muss? Und für mich völlig überraschend antworten die beiden, ja, das können wir. Und spätestens in dem Augenblick hätte ich mich unter die anderen 10 Jünger gereiht, die sich über so viel Hochmut und Einbildung aufregen. Was denken denn die Zebedäus-Brüder von sich? Denken die sind besser als wir? Denken die sie hätten diese Plätze mehr verdient als irgendeiner von uns? Ich sehe Petrus vor mir, der sich vielleicht am meisten aufregt, er ist ja der Wortführer der Jünger und der sich mit seinen Argumenten ganz sicher im Recht fühlt. Ich sehe aber auch Johannes, der sich vielleicht im Stillen denkt, wenn jemand den Platz an Jesu Seite verdient hat, dann doch ich, denn ich bin der Jünger, den Jesus wirklich lieb hat. Und in dieser Empörung entdecke ich bei den Jüngern und gleichfalls auch bei mir dieselbe Sehnsucht, die wahrscheinlich auch die beiden Brüder Jakobus und Johannes angetrieben hat, nämlich die Sehnsucht nach Anerkennung, die Sehnsucht danach, selbst angesehen und eben nicht übersehen zu werden. Es ist diese urmenschliche Sehnsucht nach Wertschätzung, danach jemand Besonderes sein zu wollen. Und die trägt jeder von uns in sich. Und die wird auch erfüllt in gewissen Bereichen unseres Lebens. Deshalb heiraten wir, weil das schön ist, zu lieben, aber eben auch geliebt zu werden. Deshalb suchen manche im Beruf ihre Erfüllung und wollen die Karriereleiter hochklettern, weil es schön ist, Ansehen zu bekommen. Und Jesus verurteilt das nicht. Er weiß, dass dieser Wunsch nach Ansehen, nach Bedeutung, nach Wert etwas Menschliches ist, was tief in unserem Herzen ist. Im Herzen eines jeden Menschen vorhanden ist. Er versteht diese Sehnsucht. Und darum sagt er eben zu diesen Brüdern, das stimmt, ihr könnt das, ihr könnt mit mir leiden und ihr werdet tatsächlich auch euer Leben hingeben müssen. Aber trotzdem, so sagt er, kann ich nicht bestimmen, wer einmal die Plätze rechts und links neben mir einnehmen wird, denn das hat bereits Gott entschieden. Der große Jesus macht sich ganz klein. Er hat nicht alles in der Hand. Er ist nicht mehr als der, der ihn gesandt hat. Er erhebt sich nicht über seinen Vater. Da gibt es Dinge, die ganz allein in der Verantwortung und Macht Gottes, des Vaters liegen. Was für eine Demut. Was für eine Klarheit. Aber bei diesen Worten bleibt es nicht. Jesus erklärt und vertieft damit das Wesen Gottes, das Wesen der Demut. Er würdigt den Wunsch eines jeden Menschen, jemand sein zu wollen, denn er sagt, wer groß sein will unter euch. Das ist also in Ordnung, dass wir etwas sein wollen. Aber wer das will, der soll den anderen dienen. Der soll das nicht so machen wie die Herrscher dieser Welt. Und wer der Erste sein will, der soll sich allen unterordnen. Jesus stellt damit unsere Vorstellung von Herrschen und Regieren auf den Kopf. Jesus stellt die Definition von Ansehen und Macht auf den Kopf. Und eigentlich stellt er auch unsere Vorstellungen von dem Sohn Gottes, von dem Retter dieser Welt, auf den Kopf. Denn nein, er wird nicht das Zepter in die Hand nehmen, so wie wir uns das vielleicht vorstellen würden, und regieren. Er wird nicht den Thron besteigen und den Kopf hochnäsig über seine Bediensteten erheben. Und nein, er wird nicht den glimmenden Docht auslöschen und damit seine Macht demonstrieren, den glimmenden Docht, der das Todesurteil ankündigt. Und nein, er wird sich nicht im Glanz seiner Macht suhlen und immer noch schönere Häuser bauen lassen oder die Vorzüge eines Machthabers genießen. Und nein, er wird nicht mit dem Finger auf deine Makel zeigen und dir das Gefühl geben, dass du schlechter bist als er. Aber was er tun wird als Retter dieser Welt, ist, sich allen unterzuordnen. Er wird sein Gewand ablegen und sich die Schürze umbinden und deine Füße waschen. Er wird deine Tränen trocknen und er wird deine Last nehmen und sie auf seine Schultern legen. Er wird auf Augenhöhe mit dir reden und in seinen Augen wirst du Liebe und Wertschätzung erkennen. Jesus sagt weiter, ihr wisst, wie die Machthaber der Welt ihre Völker unterdrücken. Und wenn wir heute in die Welt schauen, können wir das leider bestätigt finden. Wer die Macht hat, der nutzt sie rücksichtslos aus, sagt Jesus. Aber so darf es bei euch, liebe Jünger, liebe Jüngerinnen, nicht sein. Mit anderen Worten sagt er, ihr lebt zwar in dieser Welt, aber ihr seid nicht von dieser Welt. Bei euch gelten andere Regeln als unter den Menschen. Ihr als meine Jünger und Jüngerinnen verkörpert das Reich Gottes. Und im Reich Gottes herrschen andere Regeln. Im Reich Gottes herrscht das Wesen Gottes. Im Reich Gottes leben Menschen, die vom Heiligen Geist erfüllt sind. Und der Heilige Geist gibt uns die Kraft, zu dienen. Da geht es nicht um ein oberflächliches Stillen der Sehnsucht nach Anerkennung, so wie es im menschlichen Miteinander oft passiert, sondern es geht um eine tiefgreifende Erfüllung dieser Sehnsucht in uns. Jesus möchte ganz tief, Gott möchte ganz tief in uns diese Sehnsucht nach Anerkennung und Wertschätzung erfüllen. Er möchte diese Leere in uns ausfüllen, sodass wir hinterher nicht mehr von Statussymbolen, Hierarchien oder allen anderen Dingen abhängig sind, von denen wir uns Ansehen erhoffen. Jetzt nehme ich an, dass wir alle, die wir sonntäglich hier in der Kirche zusammenkommen, uns nichts sehnlicher wünschen, als Jesus so nachzufolgen, wie er es uns vorgemacht hat. Das heißt dann natürlich auch, unseren Mitmenschen so zu dienen, so unser Leben hinzugeben, wie es Jesus getan hat. Aber das ist schwer. Da blockiert uns vielleicht etwas. Das widerstrebt uns irgendwie. Letztens hat jemand zu mir gesagt, es ging um die Aktion Sauberhaftes Hessen, wo eben der Müll aufgeräumt wird, weggeräumt wird, der so frei in der Natur herumliegt. Und dieser Mensch hat zu mir gesagt, es tut mir leid, und der hat das ernst gemeint, ich kann bei dieser Aktion nicht mitmachen. Ich finde das total demütigend, den Müll aufzusammeln. Der hat eine Geschichte, dieser Mensch. Ich sage das auch nicht, um diesen Menschen zu verurteilen. Ich sage nur, dass er das als demütigend empfunden hat. Ich sehe diesen Menschen vor mir, aber ich sehe auch Frauen vor mir, die voller Selbstmitleid und Resignation ihren Männern dienen und dabei ihre eigene Würde aufgeben und selbst zum Fußabtreter ihrer faulen und herrschsüchtigen Männer werden. Ich sehe aber auch den Mann vor mir, den ich letztens besucht habe, der seine demenzkranke und durch die Krankheit sehr aggressiv gewordene Frau zu Hause pflegt und daran verzweifelt und fast zerbricht. Ich sehe Menschen vor mir, die täglich anderen dienen in Krankenhäusern, in Geschäften, in Familien, in der Pflege, auch in Kindergärten und Schulen und die nie ein Dankeschön oder ein freundliches Lächeln ernten. Dienen um jeden Preis? Ist es das, was Jesus gemeint hat? Ich glaube nicht. Wenn Jesus sagt, wer groß sein will, der soll den anderen dienen, dann hat er meiner Meinung nach damit nicht gemeint, wenn du anderen dienst, lege deine Würde ab, gib dem Druck und der Erpressung nach, die andere auf dich ausüben, tu alles, was von dir verlangt wird, diene anderen, egal ob du dich dabei unterwerfen musst oder ob du dabei dein Gesicht verlierst. Ich glaube auch nicht, dass er gemeint hat, dass wir nur dann anderen dienen sollen, wenn wir selbst daraus einen Vorteil ziehen, wie das ja leider auch oft der Fall ist. Denn manchmal dienen wir aus Eigeninteresse, weil wir auf das Sprichwort hoffen, eine Hand wäscht die andere. Dienst du mir, so dien ich dir. Wir erhoffen uns einen Vorteil, wenn wir dieses oder jenes tun. Aber all das hat Jesus nicht gemeint. Wenn Jesus vom Dienen redet, dann meint er ein Dienen aus Liebe, aus Freiheit, aus Selbstlosigkeit, ein Dienen aus Dankbarkeit Gott gegenüber, der uns anschaut, ansieht und wertvoll nennt, ohne dass wir irgendetwas dafür leisten müssten. Es ist ein Dienen in Freiheit und mit dem Wissen um den eigenen Selbstwert. Ein Wert, der eben nicht an der eigenen Leistung oder Dienstleistung festgemacht wird. Es ist ein Wert, den jeder Mensch in Gottes Augen besitzt, ganz gleich, was er leisten kann und was nicht. Das ist ja das große Geschenk der Gnade, die Jesus am Kreuz für uns erwirkt hat. Ansehen vor Gott muss nicht erarbeitet werden. Wer sich von Gott geliebt und wertgeschätzt weiß, der muss keinen Wert mehr auf Statussymbole oder menschliche Hierarchien legen. Wer davon frei ist, von diesem eitlen Streben nach Ansehen, der ist wirklich frei. Wer so dienen will, wie Jesus gedient hat, der hat es nicht nötig, sich sein Ansehen zu erarbeiten oder durch einen bestimmten Platz zu sichern, sondern der vertraut allein auf sein Ansehen vor Gott. Und dass jeder Mensch dieses Ansehen vor Gott hat, das hat Jesus erwirkt durch seinen Tod am Kreuz, mit dem er allen Menschen die gleichen Voraussetzungen schenkt, nämlich einfach das Geschenk der Liebe Gottes anzunehmen. Ich möchte die Frage vom Anfang wiederholen. Hast du die Gabe des Dienens? Und wenn du sie hast, bist du auch bereit, nicht nur anderen zu dienen, sondern auch dir dienen zu lassen? Das ist nämlich die Kehrseite des Dienens. Paulus schreibt, dient einander ein jeder mit der Gabe, die er von Gott empfangen hat. Aber immer wieder beobachte ich, dass wir zwar gerne selbst dienen, wir wissen ja als Christen, dass das fromm und demütig aussieht und dem Wesen Jesu sehr nahe kommt, aber sind wir auch bereit, den Dienst eines anderen an uns anzunehmen? Wie oft erlebe ich auch in christlichen Gemeinden Menschen, und manchmal geht es mir vielleicht auch selber so, die auf die Frage, brauchst du Hilfe, antworten, nein, das kriege ich schon alleine hin oder ich komme alleine klar. Wie ist das, wenn dir jemand dienen will, wenn jemand etwas für dich tun will, das du aber ablehnst, weil du das demütigend findest, wenn dir jemand bei etwas hilft, was du vielleicht auch alleine tun könntest? Geht es beim gegenseitigen Dienen immer nur darum, dass man das tut, was andere nicht können? So gesehen könnte nämlich auch jeder die öffentliche Toilette selber sauber machen und sein Geschirr abwaschen oder seine Wäsche aufhängen und bügeln. Können kann das jeder. Es geht nicht darum, dass wir beim Dienen immer nur das machen, was ein anderer vielleicht nicht kann. Oder dass jemand etwas für mich tut, nur wenn ich es selber nicht kann. Das ist ja eigentlich einfach, da die Hilfe in Anspruch zu nehmen, wenn ich selber es gar nicht tun kann. Wer anderen dient, sollte auch bereit sein, den Dienst anderer anzunehmen. Wer gerne anderen hilft, aber sich selbst nie helfen lassen will, dessen Motive fürs Helfen und fürs Dienen möchte ich hinterfragen. Da scheint das sich dienen lassen ein Eingeständnis von Schwachheit zu sein. Aber wer das nicht zulassen kann, wie soll der dann zulassen, dass Jesus Christus am Kreuz für ihn stirbt? Es gibt auch andere Menschen, die unschuldig sterben. Bist du bereit, dieses Geschenk anzunehmen, dir dienen zu lassen von Jesus und aufzuhören, dein Ansehen zu erarbeiten, zu erkämpfen, dich unter Druck zu setzen und im Grunde genommen in einem Gefängnis unfrei zu leben? Jesus möchte, dass wir anderen dienen, nicht aus einer Art überheblicher Großzügigkeit heraus, sondern aus echter Liebe und Anteilnahme. Wer anderen dient aus Liebe und Dankbarkeit, der akzeptiert, dass alle Menschen gleich sind in Gottes Augen. Und wer sich dienen lässt und akzeptiert, dass niemand ohne die Hilfe des anderen leben kann, der akzeptiert, dass wir alle auch aus der Gnade und Barmherzigkeit Gottes heraus leben. Einander zu dienen heißt, anzuerkennen, dass wir in Gottes Augen gleichwertig, das heißt gleich wertvoll sind. Ich möchte noch ein Gebet sprechen zum Schluss. Schaffe in uns, Gott, ein reines Herz und gib uns einen neuen, beständigen Geist. Verwirf uns nicht von deinem Angesicht und nimm deinen Heiligen Geist nicht von uns. Schenke uns ein wahrhaft demütiges Herz, das bereit ist, anderen zu dienen, ohne Gesichtsverlust, sondern allein aus selbstloser Liebe. Schenke uns ein wahrhaft demütiges Herz, das bereit ist, sich dienen zu lassen und jeden Dienst dankbar und mit Wertschätzung anzunehmen. Vor allem aber danken wir dir dafür, Jesus, dass du nicht gekommen bist, um dich bedienen zu lassen und über uns zu herrschen, sondern dass du dein Leben hingegeben hast, um uns von aller Schuld und Krankheit zu befreien und um uns, unser Ansehen vor Gott, zu erwerben. Dafür danken wir dir und dafür preisen wir dich in Ewigkeit. Amen.